Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Luxus geht an der Börse eigentlich immer, heißt es zumindest. Aber zuletzt sind die Kurse der entsprechenden Unternehmen ganz schön unter Druck geraten. Einige Luxusgüterhersteller haben mit ihren Quartalszahlen enttäuscht. Das hat die ganze Branche ein bisschen unter Druck gesetzt. Ist das Segment weiterhin attraktiv? Welche Chancen und welche Risiken gibt es? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, Luxus geht immer, auch an der Börse, heißt es zumindest. Jetzt die Kursrücksetzer, was ist da los?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil auch hier, wie eigentlich für den Gesamtmarkt, ein paar Unternehmen für, sagen wir mal, Missstimmung gesorgt haben. Auf der anderen Seite aber eben auch die Volkswirtschaft dort natürlich mit hineinkommt. Denn wir sehen doch, dass die Geldpolitik mittlerweile zu einer gewissen Abkühlung, zumindest in den Vereinigten Staaten, führt, dass also das Wachstum in 2024 voraussichtlich niedriger sein wird als in 2023. Die Volksrepublik China kommt nicht so richtig wieder zu Wachstum zurück, wie wir das gedacht haben. Vor allen Dingen der Binnenmarkt schwächelt hier, der ja für große Käufe bei Luxusgütern gestanden hat. Und auch Europa ist natürlich immer noch angeschlagen, müht sich auf den Wachstumspfad zurückzufinden. Das scheint aber doch auch alles schleppend zu sein. Also wie gesagt, auf der einen Seite Unternehmensdaten, die dann ein bisschen enttäuscht haben, auf der anderen, und nicht bei allen, sondern bei einigen, auf der anderen Seite eben die volkswirtschaftlichen Daten, die zeigen, dass es eben nicht mehr so rund läuft oder im Moment nicht so rund läuft und die Anleger bzw. die Käufer von Luxusgütern dann eher etwas vorsichtiger sind.
Du hast gerade schon China angesprochen. Ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, dass wirklich China mittlerweile der mit Abstand größte Absatzmarkt für Luxusprodukte ist. Und wenn es da natürlich ein bisschen ruckelt, dann ist das ein Problem. Nach den Lockdowns der Corona-Krise ist ja auch da viel geshoppt worden, gab es Nachholpotenzial. Das hat ja dann zu einer kleinen Rallye der Luxusaktien geführt. Jetzt ruckelt es. Von wirtschaftlichem Abschwung war ja sogar schon zu lesen. Schlechte Stimmung auf jeden Fall, Zurückhaltung. Wie heftig kann das die Branche treffen? Oder glaubst du, dass sie da vielleicht starke Marktmacht haben, starke Marken und das irgendwie anderweitig kompensieren können?
Also ich glaube, wenn man den Blick nach China richtet, gibt es tatsächlich mehrere Faktoren zu beobachten. Das eine ist sicherlich, dass der Binnenmarkt nicht so gut läuft. Es sind fast alle Chinesen in irgendeiner Form im Immobilienmarkt investiert. Wir wissen alle um die Probleme dort und insofern drückt das natürlich auf die Stimmung. Man zahlt zuerst mal Kredite zurück, bevor man sich weitere Anschaffungen gönnt. Das ist sicherlich ein Punkt. Ein zweiter ist wahrscheinlich auch, dass in China ja es nicht mehr so modern ist. Man macht es nicht mehr so, seinen Luxus zur Schau zu stellen, sondern man ist mittlerweile auch hier etwas zurückhaltender. Der dritte Grund, der vor allen Dingen europäischen Luxusherstellern ein bisschen wehtut, ist der, dass China seine eigenen Marken mittlerweile entwickelt und auch absetzt. Das hat sehr stark nochmal in der Corona-Krise an Fahrt aufgenommen. Da spreche ich sicherlich von den klassischen Luxusgütern. Ich spreche aber eben auch von Autos beispielsweise. Und insofern ist es, glaube ich, so eine Mischung aus verschiedenen Gründen, die dann dazu führt, dass die Volksrepublik, die eben traditionell ein nicht nur riesiger Markt ist mit 1,45 Milliarden Menschen, sondern viele von diesen Chinesen eben auch das notwendige Kleingeld haben, um Luxusgüter zu kaufen. Also ein ganz wichtiger Markt und dass der im Moment zumindest aus der westlichen Brille ein bisschen schwächelt.
China ist nicht das einzige Problem. Die Schwellenländer insgesamt sind ja sehr wichtig für die Branche. Der Mittelstand in diesen, oder die Mittelschicht in diesen Ländern wird ja immer größer und man möchte ja ein bisschen so eine Art Nachholpotenzial heben und da sind ja Luxusgüter auch gefragt. Aber auch da läuft es im Moment nicht so richtig gut.
Ja, insgesamt, wie gesagt, ist die Konjunktur etwas schleppend. Die Menschen machen sich doch etwas mehr Sorgen. Dann guckt man auf das, was man sich wirklich anschaffen muss und hält die Groschen ein bisschen zusammen. Und das führt eben momentan dazu, dass die Stimmung insgesamt nicht so gut ist. Wir haben ja auch viele politische Auseinandersetzungen auf der Welt. Und wie gesagt, das treibt dann ein bisschen die Sorge um und führt dazu, dass die Leute verständlicherweise im Moment etwas zurückhaltender sind.
Darauf wollte ich dich auch gerade ansprechen. Die politischen Unsicherheiten, Handelskonflikte, haben wir Strafzölle. Wie wichtig, wie belastend ist das für die Branche? Wird die auch schon getroffen von diesen Zöllen, die es teilweise gibt?
Zum Teil ja, aber es ist natürlich vor allen Dingen die Stimmung, die dann dahinter steckt, weil das Geld will ja auch verdient werden. China beispielsweise ist ja bekannt für seinen Export, vor allen Dingen in den Bereichen Solarpanels, Batterien, aber auch Elektroautos. Man galt lange Jahre als die Werkbank der Welt, also wenn da der Export schwächelt, weil zum Teil auch Protektionismus in anderen Regionen der Welt hochgefahren wird, dann trifft das natürlich auch die Menschen direkt in ihren Jobs und in ihren Einkommen. Und von daher darf man sich da nicht wundern, dass dann die Stimmung eben auch ein bisschen kippt.
Du hast gerade ja schon die Autos angesprochen, die ja auch Luxusgüter sind. Es ist ja gar nicht so ganz klar, was sind Luxusgüterhersteller. Die einen zählen da wirklich nur die Megakonzerne wie eine LVMH oder Marken wie Hugo Boss und Burberry dazu, andere eben auch Autohersteller, dann sind wir bei einer Porsche, aber eben auch bei vielleicht BMW oder Mercedes, je nachdem, welche Modelle man sich anschaut, Tesla natürlich auch. Es gibt auch Fondsmanager, die sich diese Konsumgüteraktien anschauen und Schwerpunkt auf Luxus setzen, die dann zum Beispiel eine Nike oder eine Adidas noch dazu zählen. Gibt es da irgendwie eine Definition, was Luxus wirklich ist und was im Zweifelsfall dann in den Fonds oder den wenigen ETFs, die es auf das Thema auch gibt, steckt?
Ja, ich würde immer zur Abgrenzung, Jessica, sagen, dass Luxusgüter die Güter sind, die ich nicht wirklich unbedingt für meinen täglichen Gebrauch haben muss. Das unterscheidet eben dann, im Englischen würde man sagen, discretionary Konsum, also da, wo ich wirklich eine bewusste Entscheidung treffe, ob ich sie jetzt nun kaufen möchte oder nicht, von dem, was im Englischen dann Staples heißt, also den Konsumgütern, die ich für das tägliche Leben brauche. Und so würde ich auch die Unterscheidung treffen. Das heißt, Luxus wäre für mich deutlich breiter als Anziehsachen, Schuhe oder ähnliches. Es ist eben all das, was ich mir gönne, um mir vielleicht eine Freude zu machen, um mir vielleicht das Leben etwas leichter zu machen, was ich aber nicht unbedingt brauche. Da kann man dann Uhren mit dazu zählen, da kann man Autos mit dazu zählen, da kann man sicherlich auch verschiedene Ausstattungen im Haus und ähnliches mit dazu zählen. Also das ist schon ein relativ breites Feld und das sieht man eben auch bei manchen Investments, dass es durchaus breiter ist, als das, was man sozusagen an Taschen, Tüchern, Schuhen und so weiter und so fort als Luxus bezeichnen würde.
Sprich, als Anlegerin, wenn ich mich dafür interessiere, sollte ich halt schon mal schauen, welche Branchen sind drin im Fonds, im ETF oder im ETF, welche sind die Top-Konzerne und dann schauen, ob das meiner Definition von Luxus entspricht oder eben vielleicht auch nicht.
Absolut richtig, ja.
Man liest ja auch immer wieder, dass es den Trend zu nachhaltigem Konsum gibt, zu ethischeren Produkten, ethischer Produktion. Und das ist für Luxusmarken natürlich auch ein Stück weit eine Herausforderung. Und sie müssen sich anpassen. Wie gut kommt die Branche denn damit klar?
Ich glaube, das ist für die Luxusbranche einfacher, weil sie eben sehr viel mehr Preissetzungsmacht hat als für die Güter des täglichen Gebrauchs. Wir sehen natürlich Bestrebungen wie das Lieferkettengesetz und ähnliches, dass man Standards auch exportiert, damit eben diese Güter nicht nur umweltschonend, sondern eben auch unter sicherheitsethischen Gesichtspunkten, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, betrifft. Also das versucht man schon und wie gesagt, dann werden die Güter im Zweifelsfalle natürlich etwas teurer, wenn man da besser drauf guckt und Luxusgüter sollten das besser verkraften können als die Güter des täglichen Gebrauchs, wo es also wirklich die Margen nicht so hoch sind und wo es dann um Kleinigkeiten schon gibt, ob man überhaupt noch im Profit liegt oder nicht. Das ist ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, noch wie auch bei den Elektroautos. Auch da ist es sicherlich für die eher Luxussegment einfacher, die hohen Preise über Batterien und Software, Elektronik weiterzureichen, als das für normale Autos der Mittelklasse ist.
Ja, und ich glaube auch, wenn man so über nachhaltigen Konsum nachdenkt, bei mir ist es zumindest so, bei irgendwelchen billigen Modeschmuck, Uhren oder überhaupt Modeschmuck, da kauft man sich eher ein paar mehr und sortiert auch mal wieder was aus. Wenn man sich aber wahrscheinlich eine Uhr für ein paar tausend Euro kauft oder bei mir sind es ja eher die Handtaschen, das habe ich ja öfter schon erzählt, da denkt man auch erstmal ein bisschen länger drüber nach, ob man es tut und wie oft man es tut. Und ja, da sagt man, glaube ich, nicht nach einem Jahr oder zwei, ich kann die nicht mehr sehen, ich schmeiß die weg. Also es ist vielleicht auch noch so ein bisschen eine andere Käuferschicht oder eine andere Kaufentscheidung vielmehr, Entschuldigung, die man da trifft.
Ja, ich glaube, dass sich das Bewusstsein auch durchaus geändert hat. Also man guckt da schon genauer hin. Das gilt sicherlich für alle Segmente, aber bestimmt auch für das Luxussegment, dass man darauf achtet, dass diese Dinge eben dann doch nachhaltig und zwar in allen drei Dimensionen hergestellt und transportiert werden und man sich dann auch wirklich gut damit fühlt. Denn das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck, ein Luxusgut zu kaufen, dass man sich in irgendeiner Weise da gut mitfühlt.
Wenn ich mir jetzt so die Kurse anschaue, die in den letzten Wochen, Monaten, muss man ja sagen, doch unter Druck geraten sind, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich Luxusaktien genauer anzuschauen und die eine oder andere einzusammeln?
Ja, wie gesagt, der ganze Bereich ist so gut gelaufen weltweit, liegt er bei minus 9. Es gibt Aktien, die sehr weit vorne liegen, beispielsweise einen europäischen Automobilhersteller, der ganz klassisch rote Autos herstellt. es gibt andere
französische... Mit Pferdchen drauf.
Französische Luxushersteller, die weniger gut, also die Spanne ist relativ breit. Man muss natürlich einen Blick haben auf das allgemeine Marktgeschehen. Auch da war ja zuletzt die Stimmung nicht so richtig gut. Ich würde mal gucken, ob und wie sich da ein Boden ausbildet. Und dann würde ich sicherlich die rückläufigen Kurse eher zum Einstieg nutzen. Ich glaube, dass das noch eine weitere Chance ist, um nochmal in diesen Markt etwas preiswerter auch hineinzukommen.
Und wie würdest du es tun? Einzelaktien, also sich wirklich die Konzerne anschauen, Fonds oder Themen-ETFs, da gibt es nur einen wirklich auf Luxus, soll ich mir sowas anschauen? Weil wenn ich mir jetzt Gedanken über Risikostreuung mache und zum Beispiel mir die Aktie von LVMH anschaue, Louis Vuitton Moët Hennessy, dann ist das ja erstmal weltweit die Nummer 1 im Luxusgütermarkt. Keine Empfehlung, nur Fakten. Es gehören 75 Marken dazu. Das Spektrum reicht von Luxustaschen über Schmuck bis zu hochpreisigem Cognac. Das ist ja eigentlich auch schon fast ein Fonds oder ETF, oder?
Ja, einige Unternehmen sind sicherlich eher Konglomerate, die dann einen ganzen Blumenstrauß an verschiedensten, nicht nur Marken, sondern auch Produkten unter ihrem Dach sozusagen vereinigen. Aber wir wissen natürlich alle, dass Diversifizierung immer ein wichtiges Argument an der Börse ist und das hat dann am Ende auch mit Risikoappetit zu tun, ob man sagt, ich bin hier sozusagen im klassischen Luxusbereich oder ich gehe etwas weiter, beziehe eben beispielsweise Uhren und Autos und so weiter und so fort auch mit ein. Ich würde da persönlich wahrscheinlich etwas breiter gehen, aber das nochmal hängt dann mit den Vorlieben und natürlich auch den Risikoeinstellungen der Anleger zusammen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Branche, wie ich finde, auch wenn man wahrscheinlich Branche gar nicht sagen kann, weil man in ganz vielen Branchen Luxus guter Hersteller findet. Ich bin ja immer fasziniert von solchen Themen. Ich glaube, wir müssen ein paar Monate nochmal drauf schauen, was denn aus diesem Kursrücksetzer geworden ist. Ob es nur eine Korrektur war oder vielleicht sogar der Crash der Luxusgüterhersteller. Was glaubst du? Was ist deine mittel- bis langfristige Prognose?
Ja, ich glaube, dass die Märkte diese Turbulenzen verlassen werden, dass wir wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen, dass wir auch wieder Wachstum sehen werden, vor allen Dingen Richtung 2025. Es spricht eigentlich viel dafür, die Notenbanken können die Zinsen senken. Auch China hat einige Maßnahmen bekannt gegeben, noch nicht sehr konkret, aber die werden in den nächsten Wochen und Monaten ausformuliert werden. Und insofern glaube ich, dass gerade Richtung 2025, 2026 das Wachstum wieder ein Stück weit zulegen kann und dann natürlich die Stimmung auch steigt und dann auch der Appetit wieder zunimmt, sich Luxusgüter anzuschaffen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.